Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DEB-Podcast-Folge Coach the Coach. Diesmal mit Jenny Haas, einer sehr verdienten Nationalspielerin und jetzt beim DEB oder bei der Bundeswehr als Bundeswehrtrainerin beides irgendwo beschäftigt. Hallo Jenny, wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut, danke. Und ich freue mich natürlich hier zu sein.
Hi, vielleicht mal ein bisschen zu deiner Karriere. Erzähl mal, ich habe ja schon gesagt, Nationalspielerin, aber kannst du mal ein paar Worte zu deiner Vita sagen, bitte?
Ja, gerne. Also ich habe vor 2 Jahren meine aktive Karriere beendet. Habe das Eishockey-Spielen eigentlich in Füssen gelernt, habe da sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen und dann, ja, sag ich mal, mehrere Stationen, ja, speziell im Allgäu eigentlich, durchlebt, sowas wie Pfronten, Sonthofen, Memmingen, Kempten, hatte auch eine Auslandsstation, war an der Universität Minnesota Duluth für 3 Jahre und ja, durfte während der Zeit natürlich auch immer bei der Nationalmannschaft spielen.
Okay. Auf viele Dinge gehen wir noch ein bisschen näher ein dann im Nachgang, weil wir werden heute über deine Karriere ein bisschen sprechen, dann über, wie es ist jetzt als Trainerin und dann auch über das Konstrukt Sportsoldat in Bundeswehr. Die erste Frage, die immer kommt, ich stelle sie trotzdem, wie wird man Eishockey-Torhüterin ganz im Speziellen? Und war schon immer das dein Wunsch oder hast du vorher im Feld gespielt oder wie bist du dazu gekommen?
Ja gut, los ging es eigentlich, dass meine Eltern gesagt hat, hier in Füssen im Allgäu gibt es so viele Seen, da muss man Schlittschuh laufen können. Also bin ich zur Laufschule und ja, Bruder, Papa haben beide auch Eishockey gespielt. Ja, und dann ging es halt so langsam los. Also ich habe als Feldspielerin begonnen und dann durfte jeder mal Torhüter probieren. Mir hat es dann so gut gefallen, dass ich am Anfang sowohl Torhüterin als auch Spielerin war. Und irgendwann, ja, musste man sich dann einfach entscheiden. Aber ich habe schon gemerkt, als ich beides gemacht habe, dass mir einfach Torhüter sehr viel mehr Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mich irgendwann dann final dafür entschieden, nur noch im Tor zu sein.
Okay, 2 Dinge. Erstens, also man muss im Allgäu Schlittschuh laufen können, nicht schwimmen bei den Seen. Also das ist okay.
Ja, früher gab es noch öfters kalte Winter und zugefrorene Seen.
Oh, früher. Du tust genau, wenn du schon 90 wärst oder so. Und dann die zweite nachfolgende Frage. Wie alt warst du, als du komplett umgeschwenkt bist auf Torhüterin?
Das ist eine gute Frage. Ganz genau kann ich dir das gar nicht beantworten, aber ich würde jetzt mal so zwischen 8 und 10 sagen ungefähr.
Okay. Ich wollte erst später drauf kommen, aber das passt jetzt genau. Ist es auch aus deiner Sicht der idealtypische Verlauf? Sollte man als Feldspieler oder Spielerin beginnen, beides machen und dann sehen, wo die Reise hingeht? Oder würdest du auch sagen, hey, wenn jemand 6-Jähriger oder 6-Jährige zum Eishockey kommt oder 5 und sagt, mein großer Traum ist Torhüter, dann sagen, von Anfang an diese einzige Position zu begleiten?
Also ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man beides durchläuft. Und bei uns war es damals auch so, also in der ersten Altersstufe, dass es da noch keine Torhüter gab. Also das heißt, man musste sozusagen im Feld spielen. Aber so grundsätzlich, dass auch jeder mal Torwart probieren durfte, glaube ich, ist schon eine gute Sache. Also ich denke, es ist eher von Vorteil, wenn man beides schon erlebt hat.
Und Schlittschuhlaufen, das heißt immer dieser große Spruch, die besten Schlittschuhläufer sind im Tor. Bam. So.
Dachte, jetzt kommen die schlechtesten, Nein. Weil die immer nur rumstehen.
Nein, aber es heißt doch immer, so. Das sind die besten Schlittschuhläufer. Aber ist das eigentlich so? Also, oder ist es ja schon anders, oder? Richtig? Weil wir sehen es ja bei der Trainerausbildung, wenn ein Junge oder Mädchen mit Torwart-Schlittschuhen kommt zur Trainerausbildung und den Eigenkönnentest und so macht, ist schon schwieriger wie mit Spielerschlittschuhen. Oder anders,
ja, anders. Ja, anders würde ich sagen. Also ich sag mal so, alles, was mit der Innenkante zu tun hat, sind wir Torhüter sehr gut. Alles, was mit der Außenkante zu tun hat, da sind wir sehr schlecht, weil wir also Außenkante eigentlich nie benutzen. Deswegen ist es einfach auch ein bisschen unterschiedlich zum Spieler-Schlittschuhlaufen.
Was dann auch Thema, weil das gibt es ja auch, Jona Harder, auch eine ehemalige Kollegin von dir, Torhüterin, Nationalspielerin, die jetzt im Feld spielt, jetzt nach ihrer Karriere, War das auch für dich irgendwann mal Thema, dass du sagst, du gehst mal nochmal aufs Feld und bist ein bisschen, schießt ein paar Törchen, so?
Ja, habe ich schon immer gesagt, dass ich dann mal noch im Feld spielen möchte. Ich war jetzt auch schon mal, ja, so hobbymäßig, just for fun mal im Feld, aber irgendwie ist es im Moment bei mir so, dass ich dann jetzt lieber andere Sportarten mache und wenn ich auf dem Eis bin als Trainerin und wenn ich mich sportlich betätigen möchte, dann sind es inzwischen andere Sportarten.
Dann gehen wir auf dieses Thema Entwicklung von Spieler und Spieler oder Torhüterin später noch ein bisschen ein. Du hast ja im Nebensatz irgendwo erwähnt, du warst auch im Ausland. Wie wichtig ist es? Oder ich will auch nicht pauschal, dass man muss ins oder sollte ins Ausland, sondern erstmal für dich. Wie wichtig war diese Auslandsstation für deine Karriere? Weil du hast ja eine sehr respektable Karriere.
Ja, also für mich war der Schritt sehr wichtig und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Also ich fand meine 3 Jahre im College sehr, sehr gut, sowohl für also menschliche, sportliche als auch schulische Entwicklung. In Amerika ist es einfach das College-Konstrukt eigentlich sehr gut. Da ist ja sowohl Schule oder Uni als auch Sport sehr gut miteinander verbunden. Deswegen, also ja, ich fand es ein super Erlebnis, eine super Erfahrung und ja, ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selber wissen. Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, nee, sie möchten nicht weg aus Deutschland. Ich denke, das ist auch voll okay. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht eine richtige Reise oder Karrierelaufbahn, die man einschlagen muss, sondern muss ja jeder so ein bisschen für sich selber wissen. Also klar kommt natürlich auch noch jetzt in dem Fall die englische Sprache mit dazu und auch die Schule. Aber so grundsätzlich denke ich, so eine Auslandserfahrung, ja, gibt einem sehr viel.
Gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Warst du in Division I College?
Genau, ja.
Genau. Wie kommt man da rein? Und vielleicht erklärst du auch, weil wir setzen immer voraus, dass es immer jeder weiß, aber wie funktioniert denn das System da drüben, das Sportsystem mit dem Division I, Division II College-System und wie kommt man da überhaupt hin?
Genau, also für College Eishockey gibt es sowohl die Division 1 als auch die Division 3. Die Division 2 gibt es im Frauen-Eishockey gar nicht. Und letztendlich läuft es eigentlich so ab, dass jede Uni hat halt ihre Trainer, die auch als Scouts dann unterwegs sind. Die sind bei internationalen Turnieren und schauen sich eben Spielerinnen an. Und dann, ja, wenn sie natürlich auf jemanden aufmerksam werden, dann nehmen sie halt den Kontakt auf. Und so war es dann damals auch bei mir. Ich stand dann auch mit mehreren Unis in Kontakt und war dann bei einem Official Visit, also einem offiziellen Besuch, bin da hingeflogen, habe mir das für, ich glaube, die Regel ist 72 Stunden. Man darf dann für 72 Stunden anwesend sein, sich alles angucken und dann muss man wieder zurückfliegen. Und das hat mir halt dann so gut gefallen, dass ich sofort gesagt habe, ja, mache ich, möchte ich. Und ja, so allgemein zum System ist es halt einfach so, du bist ganz normal in der Uni eingeschrieben, kannst dir deinen Studiengang aussuchen und dann ist es halt eigentlich perfekt verbunden mit dem Eishockey, mit dem Sport, mit dem Training. Das heißt, ja, wenn ein neues Semester ansteht, dann muss man sich ja für die Kurse einschreiben und man darf als Sportler schon als eine der Ersten sich einschreiben, um eben die Kurse sich so auszuwählen, dass man einfach keine Probleme mit den Eiszeiten, mit den Trainingszeiten und den Spielen hat. Und klar, natürlich am Wochenende ist es ja auch so, dass man dann mal viel unterwegs ist, auch mal zu einem Spiel fliegen muss oder auch eine längere Busfahrt hat, dass man auch Schule verpasst oder Uni. Und da ist einfach die Abmachung mit den Lehrern sehr gut, dass man sich dann einmal meldet, dass man ein Spiel hat. Und das ist dann einfach so. Also da wird jetzt auch mit den Lehrern nicht diskutiert. Die wissen, dass das Vorrang hat. Man muss es dann halt einfach nur absprechen, wenn Prüfungen oder Sonstiges ansteht. Aber ich glaube, für Sportler ist es halt wichtig, dass das so gut miteinander kombiniert ist und dass man sich keine Gedanken machen muss, wenn man Uni verpasst.
Jenny, ein paar Nachfragen dazu. Das Erste, warst du dort mit einem Vollstipendium, korrekt?
Genau, ja.
Und was bedeutet also, das?
Ja, ich meine, die Studiengebühren in Amerika sind ja sehr, sehr hoch. Ich glaube, zu meiner Zeit hat ein Semester um die $24.000 kostet. Und also das wurde eben von meinem Vollstipendium übernommen. Auch alles, was Bücher, Lehrmaterial ist, was da auch, sage ich mal, sehr teuer ist, wurde übernommen. Und dann steht einem eigentlich noch ein Budget zur Verfügung, um Miete zu bezahlen, um leben zu können. Und ja, ich glaube, es ist sonst sehr schwer möglich oder halt sehr teuer, wenn man kein Voll- oder Teilstipendium hat.
Und ist es so, dass das auch über mehrere Jahre fix zugesagt wird? Oder könnten die ja sagen, nach einem Jahr, du bringst jetzt, Jenny, tut mir leid, du bringst die Leistung nicht, das war's.
Ja, also bei mir war es so, also ich hatte, normalerweise sind ja 4 Jahre üblich, ich hatte dann nur 3 Jahre, weil es gibt halt bestimmte Regeln und ich habe in Deutschland davor schon studiert gehabt, deswegen haben sie mir 1 Jahr aberkannt. Das heißt, mir haben sie damals ein Vollstipendium für 3 Jahre zugesagt. Ich kenne aber auch Fälle, wo das einfach nur jährlich ist und danach wird wieder so ein bisschen eben geschaut. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Konstellationen.
Und wenn ich jetzt, also die Aussage ist jetzt ganz klar, Jenny, ich kann da gar nicht alleine rüberkommen. Da muss mich jemand sehen. Korrekt? Oder ich kann mir ja sagen, ich möchte unbedingt nach Amerika. Ich denke, das wäre mein richtiger nächster Schritt in der Karriere. Komme ich da auch hin im Frauen-Eishockey? Dass ich sagen will, ich will jetzt darüber und nehme vielleicht auch monetär das auf mich.
Ja, ich meine, das ist bestimmt auch ein Weg. Klar, man muss natürlich, also die Coaches entscheiden natürlich, wen sie in der Mannschaft haben wollen, aber die Möglichkeit besteht natürlich auch, aktiv auf die Unis zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe Interesse, ich spiele hier und da und dann sieht man ja schon, ob Interesse von der Uni entsteht. Ja, also ich kenne auch jetzt viele, die dann Videomaterial eben von sich geschickt haben. Also es ist jetzt nicht immer nur der Weg, gescoutet zu werden. Man kann schon auch aktiv darauf zugehen, aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, halt für die Highschool oder für so eine Prep-School schon mal nach Amerika zu gehen. Und gerade bei den Prep-Schools ist es halt so, dass die bei ganz vielen Turnieren spielen, wo sie wissen, dass die College-Scouts kommen. Also da kann man sich schon auch aktiv präsentieren.
Wo denkst du denn, Jenny, hast du dich da drüben am meisten entwickelt? Spielerisch oder menschlich?
Also ich würde schon sagen, sowohl als auch, aber wahrscheinlich menschlich schon noch mal mehr, weil einfach mit der neuen Kultur, neue Sprache, komplett anderes Umfeld. Ja, also ja, da ist schon, glaube ich, einiges passiert.
Dann spielt man so seine Spiele, macht seine Karriere etc. Hast du schon vor ein paar Jahren daran gedacht, Trainerin zu werden? Oder stand das irgendwann auf dem Tableau?
Also jetzt nicht konkret. Ich habe zwar schon immer mal in der Vergangenheit bei irgendwelchen Torwartcamps geholfen und ein bisschen gecoacht, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, boah, ja, ich will unbedingt Trainerin werden. Ich habe ja auch dann eben in Amerika studiert, Marketing. Also ich glaube, ich habe es immer noch so ein bisschen offen gelassen, aber es war jetzt nie so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte Trainerin werden.
Und was ist dann passiert? Welche Magie?
Ja, gut, manchmal ist es ja dann einfach auch der Zufall oder ergeben sich Sachen und so war es dann eben auch in meinem Fall, dass es sich dann eigentlich so mehr oder weniger ergeben hat. Und dass ich mir danach dachte, ja, ich meine, eigentlich Eishockey ist ja eigentlich doch ganz gut und macht mir ja auch viel Spaß, dass ich schon auch dabei bleiben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, jetzt probierst du es einfach, ob es dir Spaß macht. Und ja, ich bin immer noch mit dabei, weil es mir eben Spaß macht.
Okay, wie bleiben wir mal bei dieser Trainerin jetzt? Du bist ja gerade jetzt bei der A-Trainer-Ausbildung etc. Deswegen ist das auch relativ frisch und es gab jetzt einen Artikel, dass jetzt einige Frauen bei der A-Trainer-Ausbildung sind. Jetzt so geballt zu viert, das erste Mal, das stimmt auch. Aber es gab ja auch schon A-Trainerinnen vor dir. Also das ist ja nicht so, dass es noch keine weiblichen A-Trainerinnen gibt. Was denkst du, warum gibt es weniger Frauen, weibliche Trainerin als männliche Trainerin? Ist es wirklich einfach nur ein Zahlenspiel, weil es einfach ganz klar weniger weibliche Eishockeyspielerinnen gibt wie Spieler? Oder gibt es da auch andere Gründe?
Ja, ist wahrscheinlich schon auch ein Grund dafür. Und ich glaube halt auch, ja, dass halt jetzt mal die Trainerin-Tür aufgestoßen werden musste und die ist aufgestoßen worden in den letzten Jahren. Und jetzt sehen halt auch immer mehr, dass halt auch Frauen Trainerinnen sein können. Ich meine, Eishockey ist ja schon sehr männerdominiert. Vielleicht haben da halt manche auch so ein bisschen ihre, ja, Bedenken gehabt. Und klar, jetzt entwickelt sich das Frauen-Eishockey natürlich auch extrem weiter, dass es einfach auch mehr Möglichkeiten gibt. Und ja, wie du schon sagst, es gab in der Vergangenheit schon welche, aber jetzt kommen natürlich immer mehr und das ist natürlich auch gut zu sehen.
Dieses Thema Bundeswehrtrainerin, auf das gehen wir noch ein bei dem Konstrukt Sportsoldatin und Bundeswehr. Aber ich möchte auch noch ein bisschen nachhaken, trotzdem jetzt noch. Was glaubst du, dass man braucht, damit mehr? Oder was sollte vielleicht auch der Spitzenverband tun, damit mehr weibliche Trainerinnen dieses Amt auch bekleiden wollen? In dem Fall
Also ich
jetzt
würde es
ich,
mal,
bisschen ich jetzt
ja,
mehr oder weniger. Was soll ich tun?
naja, ich finde, dass du ihr da auf jeden Fall schon einen guten Job machst, einfach, dass ja jetzt auch immer mehr Frauen angesprochen werden, dass Frauen auch willkommen sind. Ja, weil das ist ja jetzt nicht, so oft, oder es ist ja schon oft so, ja, wenn man dann als Frau da ist, dass man dann so ganz klar Außenseiter ist, aber jetzt auch bei unserem Modul 1 beim A-Trainerschein wurden ja auch ganz viele Frauen-Eishockey-Themen diskutiert, was ja auch super ist, einfach auch um die Männer in der Eishockey-Welt mit dem Thema bekannt zu machen, weil ganz oft ist es ja einfach auch so, dass sie sagen, ah, ach so, okay, sowas gibt's, so ist es, ach, Frauen-Eishockey. Aber dann, wenn man anfängt, mit denen auch darüber zu reden, also wir konnten jetzt in den letzten Jahren auch einige männliche Coaches für das DIB-Frauen-Eishockey-Programm, sage ich mal, begeistern. Aber ich glaube einfach, diese Offenheit und auch diese ja öffentliche Kommunikation, dass da jetzt so viele Frauen sind, ich meine, da wurden jetzt schon viele darauf aufmerksam gemacht und hoffentlich denken sich dann auch viele Frauen, ach, wir können das ja auch machen und wir melden uns an.
Was sind denn Stolpersteine, denkst du? Denkst du, dass es Frauen einfach schwieriger haben? Und nicht nur, weil es am Anfang steht, sondern generell. Gibt es Gründe, wo du der Meinung bist, dass es vielleicht einfach schwerer, härter, ein steinigerer Weg ist als beim Mann?
Also ich glaube schon, dass es in der Eishockey-Welt so ist, wenn es jetzt egal, was das für eine Altersklasse ist, jetzt sag mal einfach mal U15 und wir haben männlichen und weiblichen Bewerber für den Job, glaube ich schon, dass die Frau besser sein muss, damit sie genommen wird. Einfach, ja, weil jetzt in der Vergangenheit ja Männer einfach immer die Nase vorne hatten. Also ich meine, das wird sich jetzt auch über die Jahre wandeln. Und die Qualität der weiblichen Trainerin wird ja jetzt auch immer besser, wenn sie sich fortbilden und auch die Erfahrung sammeln. Aber ja, bei Männern ist es halt einfach noch so ein bisschen diese alte Denkweise verankert. Aber ich glaube, die letzten Jahre haben schon auch gezeigt, dass man diese Denkweise ein bisschen auflockern und durchbohren kann.
Denkst du jetzt auch, dass aus der jetzigen Eishockey-Nationalmannschaft, dass da einige Spielerinnen gibt, die auch den Trainer oder den Trainerinnenweg beschreiten werden?
Glaube ich schon. Und es gibt jetzt auch schon einige, die den Trainerschein eben gemacht haben oder sich für den C-Schein angemeldet haben. Also ich glaube schon, dadurch, dass die jetzt einfach auch wissen, es gibt schon welche, man kann das machen, das ist eine Option, die sie sich auch offen halten wollen für die Zukunft. Und es gibt schon auch viele, die interessiert dran sind, ja.
Dann machen wir mal einen kleinen Schnitt hier und gehen mehr in diese Trainerinnenarbeit rein. Die erste Frage, hat sich aus deiner Warte im Eishockeyspiel oder im Goalie-Spiel mehr, machen wir im Goalie-Spiel ganz spezifisch, wo du aufgehört hast, das ist noch nicht so lange her, zu jetzt, hat sich irgendwas verändert? Ist irgendwas anders? Wärst du, wenn du jetzt spielen würdest, bist du Oldschool-Goalie?
Ich glaube nicht, dass ich Oldschool-Goalie wäre, aber wahrscheinlich bei ein paar technischen Sachen könnte man vielleicht sehen, dass ich schon ein bisschen älter bin. Also ich meine, dieses Schlittschuhlaufen vor allem im Goalie-Spiel, also das hat sich jetzt schon nochmal die letzten Jahre verbessert, dass man einfach ein extrem guter Schlittschuhläufer sein muss im Tor. Ja gut, jetzt solche Techniken wie Reverse VH, also die habe ich jetzt schon auch noch gespielt, also so ganz oldschool bin ich dann doch nicht. Aber ich glaube einfach so, diese technischen Komponenten werden einfach immer noch feiner, noch genauer. Aber ja, jetzt ein krasser Unterschied von vor 2 Jahren würde ich jetzt mal noch nicht sagen. Also Kleinigkeiten.
Erklär mal kurz, was ein Reverse VH ist.
Ja, Reverse VH, also es gibt eigentlich 2 verschiedene Möglichkeiten, am Pfosten oder eigentlich 3 am Pfosten zu spielen, stehend, aber stehend ist jetzt eigentlich, das wäre dann oldschool und dann gibt es eben VH. Und Reverse VH ist halt eigentlich, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber du hast halt mit einem Bein Kontakt zum Pfosten und bist halt eigentlich so, dass der Pfosten komplett an der Seite zu ist, aber dass du dich trotzdem noch theoretisch vom Pfosten abstoßen kannst und eine gute und schnelle laterale Bewegung machen kannst, falls irgendwie ein Backdoor-Pass kommt oder ein 2 gegen 1 oder irgendwas aufs lange Eck.
Auf was ich hinaus möchte, Jenny, ist, wenn du hast gesagt, war bei einer Sache würde man erkennen, wenn man mehr Oldschool in Anführungszeichen Goalie ist, wenn man stehen würde. Denkst du, dass diese Welle auch wieder kommt, dass in 5 bis 10 Jahren, dass man wieder mehr steht? Also was müsste passieren? Muss sich das Spiel ändern? Wird es sich ändern vielleicht?
Glaube ich jetzt nicht, weil jetzt gerade diese Reverse-VH-Technik hat halt schon extreme Vorteile. Du hast den Pfosten komplett zu, aber trotzdem alles, was halt irgendwie Backdoor kommt, bist du einfach schnell drüben und auch Also was sich vielleicht schon auch nochmal geändert hat, also in diesem Reverse VH, du brauchst eine extreme Hüftbeweglichkeit, was man jetzt ganz früher wahrscheinlich nicht so braucht hat. Also das würde ich jetzt schon sagen, klar, für Butterfly hat man es schon immer braucht, aber das Reverse VH ist natürlich schon eine extreme Belastung auch für die Hüften. Deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass es nochmal zurück in eine stehende Abwehrvariante am Pfosten kommt, einfach, ja, weil es da eigentlich kaum Vorteile, eigentlich gar keine Vorteile gegenüber dem Reverse VH gibt.
Okay, also du würdest jetzt so klare Aussage treffen, aus deiner Sicht gibt es da keine wirklichen Vorteile, wenn man steht. Oder? Also es ist
Naja,
jetzt.
es kommt natürlich schon immer auf die Situation drauf an, aber jetzt, wenn ich sage stehend, da meine ich jetzt so stehend, wie sie früher am Pfosten gestanden sind, mit beiden Schonern parallel zueinander. Also klar, wenn man jetzt natürlich steht, einen Overlap spielt, wo man halt so ein bisschen vor dem Pfosten ist, das natürlich schon. Und wie gesagt, das ist natürlich immer so ein bisschen situationsabhängig, wie viele Spieler oder wie viele Anspielmöglichkeiten hat der Scheibenführende, in welchem Winkel kommt er von der Seite und. Aber zu diesem klassischen stehend am Pfosten glaube ich nicht, dass wir nochmal zurückkommen.
Was hat sich sonst noch verändert? Bist du der Meinung, dass Goalies jetzt mehr mitspielen als zu deiner Zeit? Oder gar nicht? Oder sieht man das gar nicht? Oder? Und dann die Nachfolgefrage: Wird es irgendwann so sein, dass in 5, 6 Jahren Goalies noch mehr mitspielen? Du weißt, was ich meine mit mitspielen, auch wirklich aktive Pässe
Ja.
geben, in Anführungszeichen dann Transition oder den Konter einleiten.
Ja, also ich würde schon sagen, dass Torhüter inzwischen mehr mitspielen. Was man ihnen natürlich wieder so ein bisschen weggenommen hat, ist mit der Trapezregel. Das
Genau,
heißt, alles,
genau.
was in die Ecken kommt, da dürfen sie ja die Scheibe nicht spielen. Was schon auch manchmal ganz praktisch sein kann, weil man als Torwart denkt man sich schon, okay, soll ich die Scheibe spielen, soll ich sie nicht spielen? Wenn sie natürlich in die Ecke kommt, dann wird dir die Entscheidung sofort abgenommen. Am Anfang war es natürlich ungewohnt, aber irgendwann war es dann auch mal so, ah, gut, muss ich nicht raus, darf ich nicht raus, Problem gelöst. Aber klar, das aktive Mitspielen auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass Torhüter immer mehr jetzt auch so in die Taktik beziehungsweise in die defensive Zone oder auch eben Aufbaupass in solche Sachen mit eingebunden werden. Also das ist vielleicht noch was, was sich über die Jahre so ein bisschen geändert hat, dass sie da schon immer aktiver noch sein müssen und dass es halt noch mehr Abmachung gibt, wann die Scheibe gespielt werden soll, wann lieber verzögern, warten, weil die Mannschaft wechselt. Also solche Sachen schon. Man kann schon sagen, dass der Torhüter jetzt auf jeden Fall, also der aktive sechste Mann oder Frau ist auf dem Eis.
Auch wieder ein Nebensatz, Schlittschuhtechnik hat sich verändert oder die müssen jetzt noch besser Schlittschuh laufen können. Was bedeutet das aus deiner Sicht?
Ja gut, ich habe ja schon gesagt, dass halt die Technik einfach immer noch feiner wird und alles auch was mit der Innenkante ist, ob das jetzt ein C-Cut oder im Reverse VH mit eindrehen, ausdrehen am Pfosten. Also das sind schon solche Feinheiten, die sich jetzt über die Jahre extrem einfach entwickelt haben, um da einfach noch schneller und besser sich von Pfosten zu Pfosten oder von Pfosten oder in den Pfosten rein und Pfosten raus einfach zu bewegen.
Machen wir mal Gedankenexperiment, Jenny, wir beide. Du gehst jetzt mit 11-jährigen Goalies aufs Eis. Auf was schaust du da? Und dann gehen wir mal die Altersgruppen ein bisschen durch, ob sie da, auf was würdest du da schauen und wo erkennst du, das ist ein guter Goalie?
Ja, also am Anfang würde ich auf jeden Fall schon ganz klar ganz viel aufs Schlittschuhlaufen schauen und auch Hand-Augen-Koordination. Das ist vielleicht manchmal was so ein bisschen vergessen wird, aber das ist ja einfach so wichtig, dass man als Torhüter einfach die Augen immer auf dem Puck hat. Also sowohl wenn die Scheibe den Schläger verlässt, als auch wenn die Scheibe, sage ich mal, in den Körper reingeht und eben es Nachschuss gibt, dass man. Weil umso länger du die Scheibe trackst oder auch visuelle Bindung hast, umso schneller kannst du auch sehen, wo die Scheibe dann wieder landet für den Rebound und dann direkt auch das Nachabwehrverhalten eigentlich einleiten. Deswegen, also die zwei Sachen sind auf jeden Fall die wichtigsten Sachen. Und jetzt gerade auch im jüngeren Alter würde ich auch erstmal viel Fokus auf eher den stehenden Sachen legen. Also halt alles stehende Laufwege. Was man natürlich eben ganz oft sieht oder was natürlich auch die jungen Torhüter machen, die sehen jetzt bei einem Erstmannschaftstorhüter eben dieses Reverse VH und dann wenden die das immer und überall an. Das ist so der Klassiker und da ist es einfach so wichtig, dass man das eben nicht immer und überall anwendet, weil man muss natürlich auch sagen, als kleiner Torwart, als junger Torwart, sind natürlich dann auch die Löcher gerade obenrum sehr groß und das ist so ein großer Fehler, der immer ganz oft passiert, dass sie das zu früh zu viel anwenden, und halt einfach auch falsch anwenden.
Du bist jetzt auch das wieder, gehen wir wieder auf einen Nebensatz. Du bist ja jetzt eher größere Frau. So. Bist jetzt nicht 1,60. Du bist jetzt da nicht 1,90, aber du bist jetzt so, ja.
Mittendrin, 1,76.
Genau, mittendrin statt nur dabei. Muss man als Goalie groß sein?
Nein, also würde ich jetzt nicht sagen. In gewissen Situationen wird es mit Sicherheit helfen, aber vor allem auch im Frauen-Eishockey gibt es Torhüterinnen. Ja, ich nehme jetzt einfach mal Nora Rehti, finnische Torhüterin, lang Nationaltorhüterin, die nicht so groß, weil ich kann jetzt keine genaue Größe sagen, aber die war schon deutlich kleiner wie ich. Und die hat einfach ganz viel mit ihrem Stellungsspiel, auch eben mit der tiefen Anpassung, teilweise halt viele Sachen sehr aggressiv gespielt. Richtig gute Hand-Augen-Koordination. Also hat die einfach, trotzdem war das eine super Torhüterin. Also ich glaube, in gewissen Situationen wird es dir helfen, aber du kannst auch als kleiner Torhüter, kleine Torhüterin sehr, sehr gut sein.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, aber da, das ist jetzt dann zu klein. Bleib mal, vielleicht geh mal bei den Männern jetzt mal, wenn du jetzt sagst, bei den Frauen oder ob da einen Unterschied gibt. Also denkst du auch, ein 1,70 Junge kann auch Weltklasse-Torhüter werden? Weltklasse.
Ja.
Im bezahlten Eishockey Fuß fassen. So formuliert.
Ja, das ist natürlich immer schwierig, weil was ist die Mindestgröße bei den NHL-Torhütern? Die sind ja alle über, ist es 1,80? Ich weiß jetzt nicht genau. Aber dann ist ja auch wieder das Beispiel, wie heißt der finnische? Saros. Der ist ja, glaube ich, sehr klein für die NHL, aber ein überragender Torhüter. Also, Mai, grundsätzlich, wenn man wahrscheinlich jetzt sich ganz viele Torhüter ansieht, dann ist es wahrscheinlich schon, dass man sich als großer Grosse leichter tut. Aber ich würde sagen, also es ist auf gar keinen Fall irgendein Ausschlusskriterium, wenn man nicht so groß ist. Man muss es halt dann groß spielen, blöd gesagt.
Das höre ich oft. Was bedeutet denn das, Jenny?
Ja, groß spielen, also was heißt groß spielen? Du musst es halt dann einfach, also du brauchst halt ein extrem gutes Stellungsspiel und halt einfach, vielleicht musst du es auch aggressiver spielen, also Tiefenanpassung, dass du halt nicht zu tief im Tor bist, sondern weiter draußen, weil wenn du weiter draußen bist und im richtigen Winkel bist, dann werden ja die Löcher einfach auch kleiner, die im Tor sind. Das ist eigentlich letztendlich mit groß spielen, also vielleicht einfach ein bisschen aggressiver zu spielen. Aber klar, dann, wenn du natürlich aggressiv spielst, dann musst du natürlich auch schnell sein, weil wenn du einen 2-gegen-1 Pass hast und den Pass schlagen musst, musst du natürlich jetzt lateral dann natürlich auch schnell von links nach rechts und andersrum kommen.
Du hast jetzt gesagt, wir haben jetzt über so Nachwuchstorhüterinnen gesprochen. Wenn du jetzt A-Nationalmannschaftstorhüterinnen anschaust oder Frauen-Bundesliga-Torhüterinnen, schaust du dann auf andere Dinge oder bleibt es genau gleich? Visuelle Bindung etc.?
Ja, man schaut natürlich mal auf ganz viele Sachen, aber jetzt die Sachen sind natürlich schon, also klar, die Technik ist natürlich immer ein wichtiger Faktor. Winkelspiel, Tiefenanpassung, solche Sachen. Aber dann kommt natürlich noch hinzu, wie gut kann eine Torhüterin ein Spiel lesen, also Situationen erkennen, weil man kann ja schon auch, sage ich mal, viel antizipieren beziehungsweise je nach situationsabhängig auch die Situation spielen. Das sind halt immer so Faktoren, okay, Spielerinnen kommen in die Zone, was erstens mal, wie viele sind es, was haben die für eine Schlägerhaltung, was für eine Option haben die, und solche Sachen auch im Powerplay, also da einfach auch so ein bisschen ja zu erahnen, vielleicht aber auch wissen, basierend auf einem guten Pre-Scout, was passiert. Solche Sachen, dann gehört natürlich schon auch eine gewisse Athletik und vor allem Beweglichkeit mit dazu. Ich sag mal, umso beweglicher man auch ist, umso leichter fallen einem natürlich auch die Bewegungen. Sowas jetzt wie Butterfly, Reverse VH, das sind alles extreme Bewegungen, wo du halt schon teilweise, ja, vor allem gute Hüftbeweglichkeit haben musst. Sonst fallen dir die Sachen einfach extrem schwer. Und man sieht es auch, wenn jemand jetzt nicht irgendwie so beweglich ist, dann ist es einfach nicht flüssig. Ja, wenn es nicht flüssig ist, ist man natürlich auch langsamer. Und wenn man langsamer ist, dann fängt man auch nicht so viele Scheiben.
Zwei Dinge, da möchte ich da noch besprechen mit dir. Das hast du jetzt bis jetzt gar nicht so erwähnt. Wundert mich ein bisschen. Aber ich schau mal, wo die Reise hingeht. Und zwar diese mentale Stärke. Weil das hören wir beide ganz oft. Man muss als Goalie noch mentaler stärker sein wie ein Spieler. Weiß nicht, findest du das auch?
Ja, natürlich, das gehört also zu 100% da auch noch voll mit dazu.
bevor wir auf das kommen, erstens, was man auch immer hört, ja, ich bin vielleicht technisch nicht so gut, aber ich bin ein Battle Goalie. Ich bin ein Battle Goalie.
Ja.
Was ist ein Battle Goalie? Und das zweite, gibt's für dich so reine Battle Goalies? Also ist das überhaupt ein Ding? Oder sind nicht alle Goalies Battle Goalies?
Na, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die sehr wertvoll sein kann als Battle Goalie. Du gibst halt nie eine Scheibe auf. Ich meine, du siehst immer diese Saves, wo der Torhüter sich noch von links nach rechts schmeißt. Das ist dann schon teilweise Verzweiflung. Aber ich meine, hey, wenn du die Scheibe noch irgendwie rausholst, dann ist es ja auch ein guter Save. Klar, natürlich, wenn du irgendwo hinspringst, dann hast du natürlich davor schon irgendwo vielleicht technisch jetzt nicht gut gespielt. Das ist ja dann, deine letzte Aktion, wie du halt die Scheibe noch retten kannst. Klar, wenn das jemand perfekt spielt, dann brauchst du solche Verzweiflungssaves nicht. Aber ja, realistisch gesehen wird das natürlich immer was passieren. Und klar, da kann man natürlich schon immer mal noch diesen Big Save rausholen, wenn man um jede Scheibe kämpft. Und das ist auf jeden Fall auch eine Eigenschaft, die sehr, sehr wertvoll ist für die Torhüter.
Kann man das trainieren? Weil das höre ich ja auch auf. Kann man nicht trainieren? Battle Goalie ist man oder ist man nicht?
Doch, ich kann mich jetzt ganz gut an ein paar Trainingseinheiten zurückerinnern mit Jan Kamenik, wo, weiß ich nicht, 5 Scheiben vor mir lagen und dann wird die erste gespielt und die zweite und als, ja, alles ziemlich schnell hintereinander und ich meine, da geht's dann schon drum, okay, wie viele Scheiben sind im Tor, ist dann auch so ein kleiner Wettkampf und das ist für mich die perfekte Übung, um die Battle-Eigenschaft eigentlich so zu üben.
Also jetzt denkst du nicht, dass das eine Charaktereigenschaft ist, sondern eine trainierbare Eigenschaft ist?
Ja, ich meine, manche bringen es natürlich von Anfang an mit. Manchen muss man ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also ich glaube schon, dass man das trainieren kann. Also für mich gehört es einfach auch zu guten Gewohnheiten und Gewohnheiten kann man ja auch immer verbessern.
Warst du ein Battle Goalie?
Ich glaube, mir musste man ein bisschen auf die Sprünge helfen. Deswegen hat der Jan wahrscheinlich auch mit mir ein paar so Übungen gemacht. Ja, schon, aber ich glaube, es gab extremere Battle-Torhüter.
Pass auf, jetzt machen wir es so, weil du natürlich technisch so gut warst. Klar, Braine.
Weiß ich nicht.
So, mentale Sache. Bist du der Meinung, dass Goalies eine andere mentale Stärke brauchen als Feldspieler?
Ja, glaube ich schon, weil Torhüter sind einfach die auf der letzten Position spielen. Wenn ein Stürmer einen Fehler macht, ist der Verteidiger noch da. Und wenn der Verteidiger einen Fehler macht, ist der Torwart noch da. Und wenn der Torwart einen Fehler macht, dann leuchtet die rote Lampe sehr rot und dann sieht es halt auch immer jeder. Deswegen glaube ich schon, dass man als Torhüter in der Hinsicht noch ein bisschen mehr Druck hat. Und ja, man kann als Torhüter ja schon Spiele entscheiden, aber man kann Spiele auch verlieren. Also deswegen ist das schon ja eine extrem wichtige Komponente.
Bist du Einzelspielerin? Aus deiner Worte raus, bist du Einzelspielerin in einer Teamsportart, wie sie oft heißt?
Ja, schon ein bisschen. Ja, ein bisschen schon. Also klar, man gehört schon dazu, aber jetzt so die Sachen, wenn jetzt eine Sturmreihe, eine Verteidigungsreihe oder auch ein kompletter Block irgendwie Sachen besprechen, meistens sind die Torhüter da so ein bisschen außen vor. Also es gibt schon gewisse Situationen, wo sie jetzt ein bisschen mehr mit eingebunden werden, ob das jetzt D-Zone oder auch PK ist. Aber ich würde schon sagen, sie sind in der Hinsicht ein bisschen besonders.
Hat dich das gestört manchmal? Wärst du lieber? Du warst, oder ich gebe mal meine persönliche Meinung mit rein, ja, Jenny. Ich fand jetzt schon immer, dass du im Teamkonstrukt sehr verankert warst. Würdest du das auch so sehen? Also das war jetzt nie so, du bist nicht immer alleine gesessen, keiner wollte mit dir irgendwie reden beim Essen und so. Also von dem her war es jetzt nicht so.
Nein, da hatte ich Glück, da war ich schon sehr mit involviert. Das stimmt. Nein, ich glaube, es gibt halt so gewisse Situationen, wo vielleicht Torhüter so ein bisschen auf sich gestellt sind oder auch auf sich gestellt sein wollen, ob das jetzt vielleicht direkt vorm Spiel ist. Aber da muss man ja auch ganz klar sagen, da gibt's auch solche und solche. Also manche, die da, also ich glaube, ich war jetzt schon eher jemand, ich war sehr fokussiert und vielleicht dann auch so ein bisschen zurückgezogen und also wollte dann auch eher meine Ruhe und alleine sein, weil es einfach für mich so war, dass ich mich dann gut fokussieren konnte. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Sandra Abstreiter nehmen, die ist da eigentlich eher das Gegenteil. Sie sagt halt auch, nee, sie ist da lieber dann bei der Mannschaft noch mit dabei, ein bisschen, also macht dann auch Scherze und hat also einfach diese Lockerheit, weil sie dann, also ich habe da auch mal mit ihr drüber geredet, weil sie dann einfach ja, nicht so viel übers Spiel nachdenkt. Aber ich glaube, das muss dann auch jeder, also es gibt da wirklich solche und solche. Ich meine, man sieht dann auch immer noch die ganz extremen Torhüter, die wirklich, also die du auch vorm Spiel dann gar nicht mehr ansprechen darfst, die dann komplett in ihrer eigenen Welt sind, Kopfhörer aufhaben. Ja, gut, also ich glaube, so extrem war ich jetzt dann auch nicht. Ich war halt so mittendrin. Aber das gibt's ja bei den Spielern auch. Also da gibt's schon auch Verrückte.
Das stimmt. Und die mentalen Dinge, hast du die auch gezielt trainiert? Du jetzt? Dass man es machen kann, das verstehe ich, aber du jetzt. Du jetzt als ja. Jenny Haas.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon auch mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, mal mehr, mal weniger. Das war dann auch immer so ein bisschen phasenweise. Ich habe auch ganz viel visualisiert, egal ob das jetzt um irgendwelche technischen Sachen ging. Aber auch, ja, wenn es jetzt irgendwie vor einem großen Spiel war, mir vorzustellen, ja, wie ich in einem Stadion bin, wie vielleicht Fans da sind, was für Situationen passieren können. Also ich glaube schon, dass ich in der Hinsicht schon auch viel gemacht habe, ja.
Also würdest du auch deinen Schützlingen mitgeben, das mal zu probieren? Ob man es dann weitermacht oder generell länger macht, ist eine andere Sache, aber ausprobieren kann man es.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das schon ein ganz wertvolles Werkzeug sein kann. Und ja, also ich meine, ich glaube, inzwischen wird es ja auch immer beliebter und man macht es ja auch immer mehr, man sieht es immer mehr.
Dann machen wir jetzt wieder den nächsten Schnitt und gehen wir von der Technik-Taktik-Seite auf diese Athletik-Seite als Trainerin, weil du ja auch sehr involviert bist in diese Thematik Athletik und auch im Frauenbereich dafür verantwortlich bist. Welche athletischen Eigenschaften braucht der Goalie? Alle, sag alle.
Ja, das ist ja echt so. Das sind ja, ja wirklich
dann,
alle.
Dann
ja, ich meine, du brauchst, klar, du brauchst natürlich eine gute, ist jetzt egal, ob man nur Torhüter oder auch Spieler sagt, man braucht eine gute Eishockey-spezifische Ausdauer. Man braucht eine gute Grundlagenausdauer, aber dann natürlich auch das Intervallmäßige, weil so ist es ja auch während dem Spiel. Du brauchst Kraft. Kraftstabilität, aber dann natürlich auch Schnellkraft, weil du ja explosiv sein wirst. Du musst natürlich auch schnell sein, du musst dich schnell von links nach rechts bewegen können. Beweglichkeit habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema beim Torwart, noch mehr als bei den Feldspielern. Dann aber auch das Koordinative. Man ist schon auch viel auf, sag ich mal, einem Bein auch unterwegs, braucht da die Balance, aber dann auch Hand-Augen-Koordination. Also ja, das ist ja auch das Schöne am Eishockey, dass es so vielseitig ist. Man braucht alles eigentlich.
War dir das als Spielerin, als aktiv in deiner aktiven Karriere auch immer so bewusst? Oder war Athletik, muss man halt machen? Oder war dir auch bewusst, dass es ein wichtiger Karrierefaktor ist?
Ja, mir war das schon bewusst und mir hat Athletik eigentlich auch immer Spaß gemacht. Klar, es gibt Sachen, die machen mehr Spaß, Sachen, die machen weniger Spaß. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das hört man wahrscheinlich auch nicht so oft, aber mir hat Sommertraining auch Spaß gemacht. Weil es gibt ja ganz viele, die sagen, sie würden noch weiterspielen, aber nochmal Sommertraining können sie einfach nicht machen. Aber ja, mir macht das Spaß, ja. Deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich auch da gelandet, weil es immer eine große Leidenschaft auch war.
Ja, so Defizit-Liegestütze und so, große Freude.
Ja, nicht alles, aber.
Gut. Und auf was legst, ja, nicht was du, auf was, was du Wert legst, weil wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass das alles wichtig ist, ja, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit etc. Aber was macht für dich gutes Athletiktraining aus? Und jetzt nicht spezifische Übungen, sondern ist es Freude eigentlich? Weil ich bin der Meinung, wir haben da beide oft schon drüber geredet und ich bin nach wie vor der Meinung, vielleicht hat er ja immer Glück, dass Spielsportler, dass man denen auch Freude an der Athletiktraining vermitteln kann. Und dass das nicht ein Mythos ist, sondern dass das nicht so als Pflichtaufgabe, sondern schon auch als was Positives angesehen werden kann. Also ist dir das auch wichtig, dass deine Athleten und Athletinnen Freude haben?
Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich ist es ja auch einfach so, klar, als Athletiktrainer sagt man ja auch immer, ja, Athletik ist wichtig, macht dich eine bessere Eishockeyspielerin. Und da bin ich auch fest davon überzeugt. Also ich sage jetzt nicht immer, dass die beste Athletin die beste Eishockeyspielerin ist, weil so ist es auch nicht. Aber wenn wir uns jetzt, egal wen, eine Spielerin anschauen, wenn die fit ist, ist sie auf jeden Fall auch eine bessere Eishockeyspielerin. Deswegen ist es auch so extrem wichtig. Ich glaube, so auf Sommer- und Athletiktraining bezogen, klar, man muss schon auch so ein bisschen für sich herausfinden, ja, was einem auch vielleicht liegt. Gewisse Sachen muss man dann einfach auch machen, aber ich glaube, inzwischen es gibt so viele verschiedene Sachen, die man auch mit einbauen kann. Also ich bin schon auch immer ein Fan von Abwechslung. Klar, gewisse Sachen gehören dann einfach auch dazu, ob das jetzt Kraft oder irgendwelche Intervalle oder so sind, aber schon auch dieses andere Sportarten auch im Sommer zu machen, einfach ja, Abwechslung und vielseitig zu trainieren.
Und dass man einfach dabei bleibt, dass man überhaupt trainiert. Das ist sowieso mit das Wichtigste.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man jetzt eine Spielerin hat, die vielleicht da nicht so begeistert ist, aber wenn die das dann wirklich mal regelmäßig, konstant mit Disziplin macht, dann merkt die einfach auch das, was vorangeht. Und das ist dann, wenn man sie so ein bisschen anfixt oder wo es ihnen dann auch Spaß macht und sie auch selber weiterkommen wollen, wenn sie dann auch einfach den Transfer aufs Eis merken.
Und sie irgendwo besser werden. Ich kann dir nur zustimmen. Ich sehe das so oft, wenn man das dann mal ein bisschen macht und man wird besser darin, dann macht es auf einmal auch Freude. Das ist einfach in der Natur der Sache. Wenn ein Kind anfängt, weiß nicht, Rad zu fahren und dann haut es ihn fünfmal, fällt er um, gefällt es ihm nicht so, denkt sie, Radfahren, what? Und dann auf einmal funktioniert es und denkt, der Radfahren ist der heiße Scheiß. Ja, und so ist sie ja da, dort auch. Vielleicht kann man am Anfang nur einen Klimmzug oder gar keinen und denkt sie, das ist nie, never ever. Und auf einmal kann man drei, manchmal vier und denkt man sich, läuft bei mir. Und ja, deswegen, ich bin auch der Meinung, man kann ganz klar Freude an diesem Athletiktraining haben. Es ist eine Zubringereigenschaft, wie du vorher gesagt hast. Eishockeyspielerinnen, geht es um Eishockeyspielen. Aber es ist nicht schlechter, wenn man athletisch fit ist.
Genau, passt jetzt perfekt, weil ich hatte heute ein Gespräch und da ging es auch um eine Spielerin, brauche ich jetzt keinen Namen nennen, aber da ging es dann darum, hey, wie hat die sich denn athletisch verwickelt? Dann habe ich die ganzen Daten rausgesucht und das war dann auch so, jetzt über die letzten 1,5 Jahre hat man kontinuierlich gesehen, dass sie einfach in jedem Bereich besser worden ist und ja, natürlich rede ich ja auch mit den Sportlerinnen, die auch gesagt hat, nee, sie merkt schon, dass sie da besser wird, aber jetzt ist es so richtig angefixt, jetzt will sie mehr und sie wird im Sommer nochmal ackern und bin ich mir auch sicher, dass man am Ende vom Sommer nochmal eine Verbesserung sehen wird.
Nächster Cut, auch das haben wir bis jetzt nur so nebenbei besprochen und zwar Bundeswehrtrainerin. Bundeswehrsoldatin, Sportsoldatin. Jetzt, Jenny, jetzt ist your time to shine. Nämlich jetzt mal einfach das Konstrukt der Sportsoldatin auch beim Deutschen Eishockeybund uns jetzt näher zu bringen.
Ja, sehr gerne natürlich. Genau, ich hole einfach mal aus. Ich durfte während meiner aktiven Karriere auch in der Sportfördergruppe als Athletin sein. War da, keine Ahnung, 13 Jahre oder was. Und habe ja dann so den Übergang eben von Sportlerlaufbahn zu Trainerlaufbahn gemacht. Und ja, aktuell ist es so, dass wir 12 Sportfördergruppen, 12 Sportsoldatinnen haben. Und es ist einfach so, dass die Sportförderung in Deutschland, also wir haben eine staatliche Sportförderung, da gehört die Bundeswehr, die Bundespolizei und der Zoll dazu. Und im Eishockey-Bereich haben wir eben die Bundeswehr. Und letztendlich wird jedes Jahr werden eben die Plätze neu vergeben und wir, das Trainerteam, teilen dann die Plätze eben an die Nationalspielerin auf und für die Spielerin bedeutet es dann einfach, dass sie den Sport professionell ausüben können, dass sie natürlich schon auch militärische Pflichten mit gewissen Laufbahnlehrgängen haben, aber ansonsten können sie sich den Rest des Jahres voll und ganz dem Eishockey widmen. Das heißt, sie können professionell trainieren, sie können zweimal am Tag trainieren. Sie suchen sich ihren Standort innerhalb von Deutschland frei aus. Also aktuell haben wir Sportsoldatinnen in Memmingen, in Ingolstadt, in Mannheim, in Berlin, also wirklich ganz bunt verteilt. Und dort spielen sie dann eben auch, nehmen am Spielbetrieb in der Frauenbundesliga teil. Und wenn sie eben nicht in ihrem Heimatverein sind, dann treffen wir uns in Füssen für Bundeswehrzentralisierungen. Das findet einmal im Monat statt, wo wir dann eben mit dieser kleinen Gruppe von Sportsoldatinnen ja sehr intensiv trainieren. Da wird ganz viel individuell, positionsspezifisch, athletisch gearbeitet und ja, das ist eigentlich so das Konstrukt Bundeswehr-Sportfördergruppe im Eishockey-Bereich.
Also es ist jetzt schon mal so, dass, wenn ich nicht in der Sportfördergruppe bin, einer von den 12 Plätzen, die wir momentan haben, dann ist mit Eishockey in Deutschland, ich sage jetzt bewusst Deutschland, wir gehen dann auf andere Länder vielleicht, aber in Deutschland kein Geld zu verdienen als Frau. Ist das korrekt, Jenny?
Das ist korrekt, genau.
Und wenn man Sportsoldatin ist, dann kann man auf alle Fälle davon leben.
Genau, also wenn du Sportsoldatin bist, bist du eine normale Soldatin. Das heißt, du gehst eben auf deine Laufbahnlehrgänge, du hast einen Dienstgrad, du kannst befördert werden und wirst oder verdienst genauso wie andere Soldaten bei der Bundeswehr eben auch.
Du hast ja erwähnt, die spielen dann in Deutschland in der Frauen-Bundesliga. Was wäre jetzt, wenn ich nenne es plakativ, die Frauen-NHL, wenn ich gedraftet werde, muss ich dann aus der Bundeswehr ausscheiden?
Ja, eigentlich schon, weil letztendlich ist es halt so, wenn du halt, sag ich jetzt mal, in der Frauen-NHL, also in USA, Kanada spielst, dann verdienst du ja dort, bekommst ein Gehalt, das heißt, dieses doppelte Gehalt würde nicht funktionieren. Wir treffen uns ja auch einmal im Monat eben in Füssen plus die Nationalmannschaftslehrgänge. Es ist halt einfach schwer vereinbar mit einem Verein im Ausland. Also da müsste dann der Verein im Ausland schon so kooperativ sein und sagen, hey, kein Problem, sie kann zu den Nationalmannschaftslehrgängen, sie kann zu den Bundeswehrzentralisierungen und alle Zeiten dazwischen spielt sie bei uns. Also ja, schwierig umsetzbar.
Ist es eigentlich ein Thema bei den in der Frauenbundesliga, dass dann die Soldatinnen ja faktisch auch manchmal weg sind? Genau mit dem, was du erwähnt hast. Zentralisierungen, müssen sie vor Ort sein? Wenn sie vielleicht militärische Lehrgänge haben, müssen sie an denen teilnehmen? Wenn sie Nationalmannschaftslehrgänge haben, müssen sie teilnehmen? Ist das ein Thema bezüglich Frauenbundesliga? Also bei
Du
den
meinst jetzt,
Vereinen, bei den
dass die,
Heimvereinen, ja?
ach so, bei den Heimvereinen. Ja, natürlich, teilweise ist es halt schon so, dass die Bundeswehrsoldatinnen ja oft auch, sage ich mal, die Führungsspielerinnen, die Leistungsträgerinnen in den Bundesligavereinen sind. Das heißt, wenn die jetzt bei uns in Füssen, sagen wir jetzt mal im Oktober, da haben wir ja meistens Montag bis Mittwoch in Füssen sind, ja, dann fehlen sie natürlich im Mannschaftstraining. Und das ist natürlich schon so, dann ist natürlich die Qualität in den Heimatvereinen auch vielleicht ein bisschen niedriger. Ist schon immer mal wieder Thema, aber ich glaube, es hat sich inzwischen jetzt einfach auch so etabliert. Ich meine, wir haben ja die Sportförderung schon seit sehr, sehr vielen Jahren in Deutschland. Also arrangieren sich damit und natürlich für die ist es ja auch gut, wenn sie Sportsoldatinnen haben. Also ich glaube, inzwischen hat man da schon einfach auch zu dieser Lösung gefunden oder einfach, dass sie dann da einmal im Monat weg sind und dann wieder ins Vereinstraining kommen und zu den Spielen stehen sie ja dann auch zur Verfügung. Und die militärischen Lehrgänge im Normalfall finden die ja auch im Sommer statt. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wenn es einfach, sag ich mal, Interessenskonflikte gibt, wann eben die militärischen Lehrgänge stattfinden und wir vielleicht noch bei einer Weltmeisterschaft sind, dass es dann in den Lehrgang im Oktober fällt, was nicht ganz optimal ist, aber ja, ab und zu halt einfach auch nicht zu umgehen ist.
So, jetzt spreche ich mal für dich und du kannst absolut widersprechen. Ich denke ja, dass wir beide schon, nennen wir es mal, ein Fan oder Befürworter dieses Systems sind, weil ich finde, dass das ein hervorragendes System ist, um eben dann auch Frauen es zu ermöglichen, professionell diesen Sport zu betreiben. Weil es Stand jetzt einfach anders nicht möglich wäre. Im
Ja.
Eishockey, ja. Wenn wir jetzt beide Advocatus Diaboli spielen würden, wo sehen wir denn Nachteile? Finden wir überhaupt welche?
Ja gut, ich sag mal so, ich meine, wenn du jetzt ins Ausland gehen möchtest, dann kannst du das ja machen. Dann musst du die Bundeswehr halt verlassen. Also zum Beispiel, da kann ich mich jetzt auch selber als Beispiel nehmen. Ich war in der Bundeswehr für ein paar Jahre, habe mich dann entschieden, okay, ich möchte noch ins College für 3 Jahre, bin aus der Bundeswehr rausgegangen, bin wieder nach den 3 Jahren zurück nach Deutschland, bin wieder rein. Also diese Option besteht ja immer. Und ich, klar, ich kann das auch immer nachvollziehen, wenn Spielerinnen auch mal diese Auslandserfahrung sammeln wollen, ist es ja durchaus möglich. Nachteil, ja, spontan weiß ich nicht, fällt mir jetzt keiner ein, fällt dir einer ein?
Ja, vielleicht, wenn wir uns ein Konstrukt bauen, denkst du, man könnte auch zu jung sein, um dort einzutreten? Weißt du, wie ich hinaus möchte, dass man wie, und dann schließt man die Frage an, Advocatus Diaboli, und jetzt kommt eine junge Spielerin zu dir und sagt, Eishockey ist mein Ding, ich werde es durchziehen, ja? Ich bin jetzt im Nachwuchskader und ich möchte ganz klar, OK ist mein, also Olympiakader ist mein Ziel. Schaust du, sollte jeder zur Bundeswehr gehen jetzt oder als Sportsoldatin werden? Oder sind da irgendwelche charakterlichen Dinge oder Reifungssachen, wo du sagst, nein, ist nicht gut für dich, langfristig?
Also ich glaube, was man jetzt schon mal so sagen muss, klar, man macht sowas wie die Grundausbildung, wo man natürlich dann auch an körperliche Grenzen geht. Aber ich finde, ganz viele Eigenschaften, die man als Soldat braucht, helfen dir auch im Teamsport. Ob das jetzt irgendwie Teamgemeinschaft ist, sich richtig quälen zu können, dann diese Disziplin, immer auch so, vielleicht Dienst nach Vorschrift, aber halt das zu machen, was man auch gesagt bekommt. Ich finde, das sind jetzt alles Eigenschaften, die dir ja nur zugutekommen, wenn du auch bei der Bundeswehr bist. Was man jetzt natürlich schon sagen muss, also die Bundeswehr ist ja ab 18, beziehungsweise man kann schon mal auch mit 17, aber sollte dann zeitnah 18 werden.
Also für sollte die zeitnah 18 werden.
Naja, wir hatten letztes Jahr eine Spielerin, die hat die Grundausbildung am 1. Juli angefangen und wurde dann Mitte Juli 18. Genau, also so, ja. deswegen jetzt für Nachwuchsspielerinnen, also noch Jüngere, steht es erstmal noch nicht zur Verfügung. Klar, wir stellen dieses ganze Konzept natürlich auch schon früh vor, damit sie einfach wissen, hey, das gibt's, vielleicht ist es auch eine Option für mich. Und was man ja schon auch noch sagen muss, beziehungsweise was ja auch immer ein wichtiger Faktor ist, vor allem wenn die Eltern ja auch mitentscheiden, ja, wie schaut es mit einer schulischen Ausbildung aus? Und das ist bei der Bundeswehr auch so, dass man über den Berufsförderungsdienst eine Ausbildung, ein Studium oder auch vielleicht ein Abitur nachmachen kann, irgendwelche Fortbildungen. Also man ist da eigentlich schon ziemlich rundum auch abgedeckt, was natürlich sehr positiv ist, weil man ja vor allem auch in dem Bereich jetzt an die Karriere nach der Karriere denken muss. Ja, aber ich meine, ich würde jetzt, glaube ich, zu keiner Spielerin sagen, hey, nee, auf gar keinen Fall. Also ich meine, ja gut, wir haben eine Spielerin, die studiert zum Beispiel Medizin. Medizinstudium kann man eben nicht mit einem Teilzeitstudium kombinieren. Das heißt, für sie steht die Bundeswehr jetzt einfach nicht zur Auswahl, weil sie Medizin studieren möchte. Aber fast alle anderen Sachen kann man als Teilzeitstudium machen oder auch als Fernstudium. Und dann wäre das, ist es immer eine gute Konstellation.
Wie viele Plätze? Wir haben ja jetzt schon darauf, ja, du hast es ja ausgeführt, es sind 12 momentan. Was ist denn die Idealzahl an Plätzen? Wir hatten ja schon ein paar Optionen in Deutschland, haben ja schon ein bisschen Sachen durchprobiert.
Genau, also wir hatten schon, ich glaube, das Maximum waren mal 16 Plätze, 16. hatten wahrscheinlich auch schon mal, weiß ich nicht, was das Geringste war, 8 Plätze. Ja gut, ich glaube, das hat schon auch immer ein bisschen damit zu tun, Angebot, Nachfrage. Klar, wir haben jetzt natürlich auch viele Spielerinnen, die drüben im College sind oder schon auch in der Arbeitswelt. Also mehr wie 12 ist durchaus möglich, aber klar, man muss natürlich schon auch immer ein bisschen gucken. Ja, verändert sich ja auch jedes Jahr, wie viele auch einen Platz haben möchte, wie viele zur Verfügung stehen. Also klar, ich würde mit der Anzahl auf jeden Fall noch nach oben gehen, aber muss man halt auch immer gucken, wie viele Ausland und wie viele stehen zur Verfügung.
Jenny, jetzt kommt die letzte und die schwierigste Frage. Wie sieht ein Frauen-Eishockey in 10 Jahren aus in Deutschland?
In 10 Jahren gibt es eine professionelle Eishockey-Liga. Das heißt, vielleicht auch an gewisse Männervereine, ob das jetzt DEL, DEL2 oder auch Oberliga ist, angegliedert, dürfen die Infrastruktur mitnutzen, haben professionelle Trainingsbedingungen. Ja, und dann natürlich auch Sponsoren, damit das Ganze finanziell unterstützt werden kann. War das jetzt, was ich mir wünsche oder wie es sein soll oder wie es sein wird? Ja, also das wäre mein Wunsch. Okay. Und ich glaube schon, dass es in die richtige Richtung geht, dass schon auch immer mehr jetzt mit einsteigen möchten. Es geht halt, passiert halt immer noch relativ langsam, aber es bewegt sich schon was.
Aber dann wäre es ja dahingehend, dass du hoffen würdest, dass man in 10 Jahren vielleicht das Konstrukt Sportsoldatin gar nicht mehr braucht. Dass es dann wie bei den Jungs ist. Weil es gibt ja keine männlichen Sportsoldaten.
Ja, genau, wenn es eine professionelle Liga gibt, oder dann gibt es es nicht. Aber ja, okay, da brauchen wir vielleicht noch ein paar Jahre mehr.
So.
Also in 10 Jahren wird es wahrscheinlich noch nicht sein. 11 Jahre. Ja, plus noch ein paar mehr vielleicht.
Aber so wünschst du dir das. Also das wäre dein großes Ziel.
Ja, ich fände es natürlich, also es wäre auf jeden Fall das Ziel, einfach die deutsche Frauen-Eishockey-Liga attraktiv zu machen. Natürlich, dass es einfach auch mehr Mädels gibt, die in der Liga spielen. Dass überall in allen Vereinen professionell gearbeitet wird, ob das an den Eiszeiten, aber auch an der Infrastruktur mit, klar, mit Kraftraum, Athletiktraining und so weiter ist, einfach, ja, dass es professioneller wird.
Okay, jetzt
Und
ist doch nicht die.
natürlich auch ja, mediales Interesse, mehr Zuschauer, das wäre natürlich wünschenswert.
Dann ist es doch nicht, noch nicht ganz Schluss, Jenny. Wird sich Frauen-Eishockey und jetzt nicht wünschen, sondern jetzt, was man, wenn wir uns das perspektivisch anschauen, wird sich das dahingehend entwickeln, dass wir viel, viel mehr Mädchen im Eishockey haben werden? Aus deiner Sicht ist es so. Also kein Wunschdenken. Was wir uns wünschen, tun wir es uns alle, sondern wird es auch so sein?
Also es geht in die Richtung. Man merkt, es gibt mehr Eishockeyspielerinnen, auch im Nachwuchsbereich. Ja, glaube ich schon, dass es dahin geht. Es ist halt nur die Frage, wie schnell geht es dahin oder wie schnell wächst das Frauen-Eishockey.
Machen wir irgendwas, um das zu verhindern? Also wirklich das, wo du sagst, hey, das würde noch schneller wachsen, aber wir machen irgendwas, wo du sagst, das macht man nicht so gut.
Naja, ich glaube, dass wir jetzt in der letzten Zeit schon an vielen Stellschrauben, also in die richtige Richtung gedreht haben. Aber ist halt, sag ich mal, einfach auch ein Prozess, der auch dauert und nicht von heute auf morgen geht. Man kann mit Sicherheit jetzt immer noch optimieren oder gucken, ob es funktioniert oder ob man nochmal nachstellen muss. Aber ich glaube, in vielen Sachen geht es schon in die richtige Richtung.
Jenny, danke für deine Zeit. Pass auf dich. Bleib unbesiegbar und wir hören und sehen uns ganz bald. Ciao, Jenny.
Ja, danke dir. Ciao.